Es muss irgendwo schon rocken, es muss Balls haben.
Eier haben, Eier, wir brauchen Eier. Das ist wie bei Oli Kahn im Fußball.
Hat der das gesagt?
Ja, ja, genau.
Ich weiß nicht, ob er es jetzt als Präsident von Bayern auch noch sagt.
Nonstop Nomsen. Macht Laune.
Nonstop Nomsen Folge 21. Servus und herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Heute nehme ich dich mit zum Studiobesuch bei Musikproduzent Dieter Falk. Wir kennen uns schon lange und ich wusste, er ist der perfekte Gesprächspartner für die Frage, was ist gute Musik? Und damit natürlich, was ist der beste Song der Welt? Er selbst ist nicht nur für unzählige Hits von Pur, Monrose, P. Werner und vielen, vielen anderen verantwortlich. Er ist längst auch Professor an Hochschulen und macht die nächste Produzentengeneration fit fürs Showgeschäft. Wir tauchen mit dir zusammen ein in die Geheimnisse guter Popsongs von Adele, von Coldplay oder auch von den Beatles. Das wird super spannend. Und weil Dieter nun schon seit einer halben Ewigkeit zu meinen Freunden gehört und wir quasi wechselseitig zum erweiterten Familienkreis, teilen wir mit dir im Podcast auch schöne Momente aus unserer gemeinsamen Geschichte, die wir so noch niemandem erzählt haben. Viel Vergnügen. Hi Dieter.
Hallo Ingo.
Danke, dass ich mal wieder bei dir sein darf, hier in diesem Musikstudio im Keller. Du bist so ein Keller-Workaholic, oder?
Aber ich habe Tageslicht, ja, ganz genau. Wichtig.
Hat man nicht in vielen Studios, ist aber wichtig, oder?
Ja, weil ich bin natürlich die meiste Zeit bin ich hier unten und wenn ich jetzt kein Tageslicht hätte, hätte ich echt ein Problem.
Ja, ich schicke das Foto mal auf Instagram. Wir wollen ja heute die große Frage klären, was ist eigentlich gute Musik und du hast ein Klavier da. Und da kommt alles raus, was man will, ne?
Also aus dem Klavier allein nicht, aber ich habe natürlich auch einen Rechner da und aus dem kommt inzwischen natürlich alles raus, was man will, würde ich nicht sagen, aber sehr viel.
Welche Nummer hat dich zuletzt umgehauen?
Welche mich zuletzt umgehauen hat? Oh, weißt du, ich muss ehrlich sagen, ich finde die aktuelle Popmusik total langweilig.
Ehrlich?
Umhauen tun mich wirklich die Lieder, die wieder hochkommen von früher. Das ist jetzt klingt so ein bisschen sentimental, aber ich muss ehrlich sagen, die Today's Pop Music ist mit wenigen Ausnahmen total langweilig und schablonenhaft und voneinander ständig geklaut. Und dann komme ich wieder durch Zufall, auch durch Spotify oder was einmal, auf alte Songs und denke, meine Güte, wie war das? Say a little prayer for you. Ja, 80er Jahre, Aretha, 70er war das sogar.
70er.
Aretha oder auf die Beatles-Songs natürlich. Die haben teilweise auch nur mit 4 Akkorden gearbeitet. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber irgendwie intelligenter.
Jetzt ist ja so, dass jeder, der irgendwie zu irgendeiner Zeit mal 14, 15, 16 war, immer meint, in der Zeit ist die beste Musik der Welt entstanden, oder?
Also du meinst, also du willst mir jetzt unterstellen,
dass na, du warst ja in den 80ern auch keine 13 mehr, ne?
Nee, das stimmt. Also ich bin jetzt 60 Jahre alt und natürlich die Musik, mit der ich groß geworden bin, hängt vielleicht in meinem Langzeitgedächtnis eher drin. Und das ist ja auch der Grund, wieso solche Hits dann auch Evergreens für einen persönlich werden. Aber wenn du mich jetzt als Musikfachmann oder als Professor, wie auch immer,
du hast das ja wirklich mal studiert und versuchst das heute, all dein Wissen als Prof, deinen Studenten weiter zu geben. Das mal ganz kurz für die Annalen. Du unterrichtest Produktion.
Und Musikproduktion und Klavier,
genau. Ja.
Und es ist schon so, da analysiert man natürlich Musik und die jungen Studenten und Studentinnen spielen mir Sachen vor, die sie gut finden. Und da sind natürlich auch viele tolle Sachen dabei. Aber das ist dann eher auch so oft so Musicians Music, also so ein bisschen Musik für Musiker. Aber die wirklich guten Popsongs, egal ob das jetzt Rock oder Jazz oder Popmusik ist oder sogar Schlager, die wirklich guten Popsongs sind die, die erst einmal natürlich eine Melodie haben, die kleben bleibt. Also der Ever Green. Komm mit mir ins Abenteuerland. Ist jetzt vielleicht schon auch wieder ein etwas älteres
Beispiel. Also gut, Beispiel. Da warst du jetzt auch dran beteiligt, ne? Also von daher.
Ja, jetzt habe ich mal eins benutzt, was ich selbst produziert habe. Aber das sind schon auch Zeilen, die sehr einfach sind, aber natürlich auch mit einem markanten Text. Und was ich heute, wenn ich manchmal sagen würde, das ist auch heute ein guter Popsong, dann, wenn ein Text intelligent ist und dann landen aber leider wieder auch wieder die alten besser wie die neuen. Also wenn ich einen Grönemeyer Mensch anhöre, ist das um vieles intelligenter und trotzdem hittig, wenn ich das vergleiche mit den ganzen Deutsch-Pop-Sängern, die gerade unterwegs sind.
Liegt das daran, dass die mittlerweile auch oft nicht mehr allein komponieren, sondern in riesigen Teams, dass dann sozusagen bausteinhaft Songs zusammengedrechselt werden, dann sagt, ja, ich habe da noch eine Zeile, komm, mach das auch noch mit rein, dann klingt es schon wieder schön.
Das ist leider so eine, wie ich finde, Unsitte, aber es hat sich so manifestiert, dass oft in Teams produziert und vor allen Dingen geschrieben wird. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, nochmal, und es gibt auch heute gute Songs. Mir fällt gerade ein, an guten Tagen von Johannes Oerding, finde ich ein ganz klasse Song. Ich finde auch von Michael Patrick Kelly, Roundabouts, ein super Song. Ich finde auch Revolverheld, das sind alles natürlich so Künstler, die auch sehr viel alleine schreiben oder in ihrer Band schreiben. Und in der Tat finde ich das oft homogener, als wenn jetzt irgendwelche Songwriting-Camps sich zusammensetzen und jetzt suchen wir einen neuen Hit für Helene Fischer.
Ja, und dann kommen irgendwie ein paar hundert am Ende des Tages zusammen und dann wird irgendwie ausgesiebt.
Paar hundert meinst du? Also bei dem Namen, den ich gerade zuletzt genannt habe, würde ich eher vierstellig denken.
Ja, krass.
Ja, und natürlich, was ist ein guter Song? Natürlich gibt es so ein paar Tipps und Tricks. Einen ganz wichtigen inhaltlichen Tipp würde ich immer sagen, versucht so zu texten, dass ihr in der ersten Strophe Spaß darauf macht, was in der zweiten Strophe kommt. Also Storytelling. Man soll am Anfang schon eine Geschichte anfangen, die dann in der zweiten Strophe fortgesetzt wird und jeder möchte wissen, wie es weitergeht.
Ja, ich meine, die ganzen Klassiker aus den 70er Jahren, gerade der deutsche Schlager, als der noch seine Hochzeit hatte, oder in den 60ern, das waren ja immer Stories. Also vom Babysitter Boogie irgendwann mal angefangen, der sich in eine Dame verliebt hat, die sich um Babys kümmert, ja, bis das ehrenwerte Haus von Udo Jürgens.
Absolut. Und, genau, es waren Geschichten. Und gerade weil du jetzt ehrenwertes Haus erzählst.
Das ging auch gut ab, ne?
Das ging total gut ab. Übrigens Text Michael Kunze. Da habe ich das Privileg, mit ihm zusammen Musicals schreiben zu können. Also das ist wirklich einer der Geschichtenerzähler der guten alten Schule. Nochmal, es gibt auch diese Leute heute. Aber wenn ich vergleiche früher und heute und nochmal ohne Sentimentalität, glaube ich, dass damals mutiger geschrieben wurde.
Obwohl du ja eigentlich heute mutiger sein könntest, ne? Weil du kannst ohne Plattenfirma einfach einen Song raushauen und plötzlich mit einer Rap-Nummer auf YouTube 12.000 bzw. 12 Millionen Klicks haben.
Das ist natürlich also ein besonderes Beispiel, weil das natürlich so zielgruppenorientiert ist. Und da ist natürlich, sind die sozialen Medien oder auch Spotify zum Ködern von neuer Musik ein gutes Tool.
Sicherlich. Also du kannst ja auch als Konsument irgendwie innerhalb von Minuten einen guten Überblick verschaffen, ne? Was es gerade so gibt
an Musik. Ja, da sind wir natürlich beim heiklen Thema. Wenn du mich als Musiker fragst, wovon die nächste Musikergeneration mal leben soll, dann ist das natürlich nicht Spotify.
Erklär doch mal ganz kurz, wie viel bleibt denn für jemanden hängen, der die Musik für einen Song gemacht hat, der bei Spotify gut gehört wird?
0,003 Cent.
Pro Song.
Pro Song, pro Stream. 0,003 Cent. Und das ist schon Best Case, wenn man also selbst komponiert und auch getextet hat und auch produziert hat und Künstler ist. Das ist für eine Adele sicherlich kein Problem, aber wenn jetzt hier aus Pusemuckel eine Band oder ein Singer-Songwriter aus Erkenschwick oder aus Berchtesgaden irgendwas auf Spotify stellt und sich wie ein Schneekönig über 100.000 Streams freut, da kann er noch nicht mal eine Pizza von essen.
Wahnsinn. Also ich muss ja sagen, was mir heute gefällt, ist, dass wir mal ein bisschen intensiver auf die einzelnen Songs gucken, weil das war ja das, mit dem ich dich kennengelernt habe. Du hast ja für musikalische Fachblätter schon in den 80ern gearbeitet, da habe ich gerade meine erste Gitarre bekommen. Und dann hat Dieter Falk immer in den Heften analysiert, wie jetzt der neue Huey Lewis-Hit zusammengestellt wurde und was denn da die Gitarre im Studio spielen muss. Hast du dich damals hingesetzt und die Nummern dir angehört und dann die Noten aufgeschrieben oder hast du dir irgendwelche Songbooks besorgt?
Sowohl als auch. Ich habe teilweise als 16-, 17-jähriger Teenager war ich in London und habe so ein Musikgeschäft halb leer gekauft. Songbooks von Elton John natürlich. Oder dann, wenn ich... Honesty, Billy Joel. Solche Intros haben mich immer total interessiert. Und das sind ja sowieso ein Geheimnis an Popmusik ist, das Intro... Und Klammer auf, fürchterlich wie heute im Radio die Vorspiele einfach gar nicht... stattfinden, sondern weggeschnitten.
Ich kenne das als Radiomoderator noch, wenn du ein schönes Intro hast und dann könnte man so schön drüber reden. Na, als Musiker hat es mir immer leid getan, aber für den Radio-Flow war das natürlich dieses sogenannte Ramp-Talk, hieß das dann. Gar nicht mal so unwichtig, wenn eine Nummer richtig abging und du hast noch ein bisschen was erzählt, was wichtig war und dann hörst du auf zum Reden und dann macht's Boom und der fängt zu singen an. Das war das Tollste
für uns Moderatoren. Ja, für dich als Radiomann ja, aber für mich als Musiker war das immer ein bisschen schade, weil das ist das, wenn du mal ein Konzert gehst und der Pianist fängt an... Und jetzt siehst du schon Simon Garfunkel da auftreten und plötzlich Bridge over Troubled Water. Ich krieg eine Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Aber es, oder wenn ich
sofort die Nummer im Ohr.
Sad Duke, da habe ich mich schön verspielt.
Egal.
Ich gucke dich an und nicht auf die Tasten. Aber das waren die Intros, die sofort kleben geblieben sind. Und da haben die Leute sofort gejohlt, wenn der erste Takt. Und es gibt ja so Beispiele, wo du, wir machen einen kleinen Test, okay? Ich spiele drei Töne und du musst mir sagen, welches Lied
das ist. Oh Gott, ich mache das Spiel öfter mit Singles, das kann ich natürlich aus meiner Radiozeit.
Aber es ist
so
die beruhig 90er. Dich.
Komm, mach. Das klingt wie ein Kirchenlied.
Der Mond ist aufgegangen.
Ja, also so, ja, oh Gott, das ist eine ganz andere Abteilung.
Ja, ich wollte jetzt mal ein bisschen aufs Glatteis führen. Aber man hat schon oft bei drei Tönen schon, ach, das, meine Güte. Und das ist natürlich bei
Yesterday, ne?
Das ist für mich der beste Popsong der Welt.
Warum?
Nicht, weil er ist noch nicht mal der meistgeklickteste und er ist sicherlich auch nicht der berühmteste der Beatles gewesen. Aber wenn ich das so, für mich ist ja ein Lied nicht nur Komposition und Text. Für mich ist ein Lied auch die Interpretation, so wie Paul McCartney das singt und natürlich auch, wie es produziert gemacht ist. Und jetzt muss man noch mal kurz erklären, der Produzent ist nicht der mit dem dicken Portemonnaie, wie beim Film, der das finanziert, sondern der Musikproduzent ist quasi so der musikalische Leiter des Projekts.
Also das kreative Gesamtkonzept im Blick behaltend und auch ein bisschen die Künstler führend und den Musikern sagen, was könnte man da noch spielen, was könnte man hier spielen.
Wie ein Aufnahmeleiter, oft ist er auch Arrangeur, das ist der dann quasi aus einem Lied nur mit Gitarre dann auch was arrangiert für Orchester. Und hier ist ein gutes Beispiel, jeder weiß das, nach so 30 Sekunden kommt dieses Streichquartett rein. Das ist meisterlich geschrieben und komponiert von George Martin, das ist der Musikproduzent der Beatles gewesen. Und das ist wirklich meisterlich gemacht. Und ich finde, das ist so ein runder Song. Und es ist auch ein intelligenter Song. Es ist also nicht dieser Vier-Akkorde-Song. Es geht. Die Übergang. Das sind eigentlich die beiden Akkorde, die la 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 la. So fangen ganz viele Popsongs an. Aber er geht jetzt.
Ein bisschen schräg, aber trotzdem eingängig.
Ja, das ist so eine 2-4-1 und 2-5-1 Wendung. Und die ist natürlich total genial gemacht. Und man hört gar nicht, dass es kompliziert ist. Es ist einfach in der Melodie so drin. Das finde ich genial. Und deswegen ist Yesterday für mich der beste Popsong der Welt.
Ich habe ja vorher noch mal ein bisschen geklickt, was so die erfolgreichsten Songs angeht, sind es diese amerikanischen Weihnachtsklassiker immer, ne? So White Christmas, Bing Crosby oder Silent Night. Aber die ersten großen Hits in der Menschheitsgeschichte waren alles so Kirchennummern, oder? Weil das der Ort war, wo die Menschen auch viel gesungen haben, ne?
Also man hat ja früher einfach auf der Straße gesungen oder in der Kirche. Wobei in der Kirche durfte ja erst gesungen werden, als Martin Luther quasi Lieder in die Kirche gebracht hat.
Er war derjenige, der gesagt hat, jetzt lasst uns mal hier einen raushauen.
Ja, früher wurde ja nur in Kirchen geredet und dann irgendwann durfte auch gesungen werden. Und das ist eigentlich Martin Luther zu verdanken. Und der hat einfach irgendwelche Lieder von der Straße genommen, irgendwelche Volksliedgesänge und hat die dann mit frommen Texten in die Kirche gebracht. Das ist so ein bisschen auch mein Thema, weil ich ja auch so ein altes Kind kirchlicher Jugendarbeit bin. Und wir haben in der Tat natürlich Volkslieder gesungen von Wenn Bolle reist zu Pfingsten nach Pankow, was seien sie? Genauso wie Kirchenlieder und vor allem Gospels. Und dann diese Kirchenlieder, die haben mich halt immer gereizt. Habe ich in den 80er Jahren Nun danket alle Gott ein bisschen verändert.
Ja. Ein bisschen.
Und dann kamen die Kirchenmusiker und haben mir die Ohren langgezogen.
Ja, das hatte ich auch ehrlich gesagt, weil meine erste Band hatte keinen Probenraum. Und wenn du Kirchenband warst, dann konntest du in der Gemeinde proben, im Gemeindezentrum. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann mussten wir natürlich bei Gottesdiensten spielen, haben das auch gern getan, weil du hattest Publikum, das konnte nicht weg.
Eben.
Und ich durfte auch mit verzerrter Gitarre Ins Wasser fällt ein Stein. Kennst du das noch? Ganz
ins
einfach.
Ins Wasser fällt ein Stein und ganz heimlich chill und lang.
Und das zieht weite Kreise. Und da habe ich ein Gitarrensolo so richtig mit verzerrter, und da konntest du ja richtig drüber judeln, weil also C, A-Moll, G, ja, genau. Das da, also konnte ich mit einfachster Pentatonik, sagt der Fachmann, 5 Töne.
Kannst du das noch klampfen?
Nee, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich mich so im Solo verloren habe. auf der Empore, dass bei der Konfirmation meines Bruders der Pfarrer dann irgendwann sagte, Ingo, danke, es reicht.
Bei
der Konfirmation meines Bruders. Das war irgendwie ein bisschen peinlich, aber im Endeffekt haben wir da schön üben können und unsere ersten Auftritte mit der ersten Band, natürlich mit amerikanischem Namen Sidewalk hießen wir damals. Mhm. Natürlich nur selbst komponierte Songs. Also Coverversionen waren uns sehr verpönt. Mal abgesehen davon, dass wir sie eh nicht hätten nachspielen können. Und dann konnten wir im Gemeindezentrum auch auftreten und so. Und das war so der erste Zugang zu Musik. Und dann habe ich zum ersten Mal auch mit der Band erlebt, wie das ist, wenn du irgendwo spielst. Und da sind 50, 60, 100 Leute und feiern das ab. Und dann wird man erst angefixt und fängt auch an zu üben. Oder?
Stimmt, du brauchst erstmal ein Publikum. Übrigens, Klammer auf, Pur hat auch, genau wie deine Sidewalk-Band, früher in der Kirche unten im Keller geprobt.
Wie hießen die damals?
Opus. Die hießen ganz früher Opus, mussten dann den Namen ändern, weil es Life is Life.
Die österreichischen Freunde.
Österreichische Opus gehabt und naja, hat denen ja nicht geschadet.
Ja. Nein, aber dann diese Kirchensongs, was ich damals schon fand, auch die dann eben in den 80ern, die waren sehr eingängig natürlich. Ne? Waren sehr.
Danke für diesen guten Morgen.
Und du konntest immer also Gummi geben sozusagen.
Band-mäßig. Naja, ein bisschen, also gut, die Deutschen waren dann noch relativ brav. Also wenn ich jetzt mal...
Ja gut, in der Gospelkirche ist dann schon nochmal eine andere Nummer.
Oh, Happy Day, Edwin Hawkins. Übrigens, ich durfte als 23-Jähriger bei Edwin Hawkins Klavier spielen, auf Tournee. Ich war der einzige Weiße.
Der war total crazy auf der Bühne, oder? Der ging richtig
ab. Ja, vor allen Dingen seine Mädels, die er auf der Bühne hatte. Der hatte halt so vier Damen mit als kleiner Chor und das war sensationell. Also es war wie man das so kennt, wenn man mal in Amerika in so eine Kirche der Farbigen geht. Und das ist natürlich eine improvisierte Musik wie Soul. Sehr religiös, aber einfach auch total spontan.
Ja, das heißt, die Band musste einfach gucken, was der Meister vorne macht und blind folgen.
Man muss ihm gut folgen. Also ich musste auch immer gut auf Edwin Hawkins schauen, wo ist das jetzt Vers oder ist das wieder Refrain? Also es war schon ein bisschen spannend, aber das war natürlich Kirchenmusik, die mich unglaublich wirklich beeinflusst hat. Und da sind wir natürlich auch beim Thema. Ich habe also einer meiner, wenn ich das kurz anspielen, das muss ich dann... I'm standing on the man in the mirror.
Michael auch Jackson. Eine super Nummer von Michael Jackson.
Und das fängt so harmlos an. Und das ist mein Lieblingssong, der ja eigentlich auch aus der Gospelkirche kommt. Und witzigerweise ist das der Chor, der dabei Man in the Mirror singt, ist der gleiche Chor, der auch ganz viele dieser We Are the Worlds dieser Welt mit eingesungen hat. Und dann kommt diese eine Stelle und jedem, der diesen Song nochmal hört, den empfehle ich da Minute 2:44 folgende, dann geht das
Und da ist dann auch wirklich eine Change, ne?
Das ist der sogenannte Tonartwechsel, Modulation auf Hochdeutsch. Und das ist so geil gemacht, Entschuldigung, da muss ich mal dieses umgangssprachliche Wort benutzen, da kriege ich immer eine Pelle an dieser Stelle und das ist so ein bisschen Pflichtprogramm. Meine Studenten, die lächeln schon, wenn ich über Man in the Mirror schwärme, aber es ist einfach geniale Popmusik und das habe ich zum Beispiel in den letzten 15 Jahren deutscher Popmusik nicht mehr gehört.
Ja. Jetzt habe ich auf Instagram auch mal meine Community gefragt, was ist denn euer größter Song der Welt, das Beste? Kamen viele von den Stones, viele Songs und auch Michael Jackson, Thriller natürlich, weil es für mich ja auch ein bahnbrechendes Album
war. Ja, natürlich.
Und ich kann mich erinnern, wir haben ein Special gemacht nach dem Tod von Michael Jackson, ich glaube am Tag danach im ZDF zusammen. Und da hast du auch nochmal gesagt, dass er wirklich, also was die Musik angeht, einer wirklich der ganz Großen war, wenn man sich die letzten Generationen anguckt. Ne?
Weil er eben nicht nur Künstler und Sänger war, sondern auch Komponist. Ja. Und er hat ja viele der größten Hits, hat er vielleicht auch noch mit ein oder zwei Kollegen zusammengeschrieben. We Are The World zum Beispiel hat er mit Lionel Richie zusammengeschrieben. Aber das sind oft Lieder, die einfach auch sehr authentisch waren und einfach genial komponiert waren und mutig komponiert waren.
Und du sagst ja, er hat immer eigentlich angefangen mit der Bassline, ne? So für die größten Songs war es immer das, was den Song dann auch angetrieben hat.
Und dann hat er natürlich auch immer die besten Musiker gehabt und die besten Ideengeber. Ich bin als Musikproduzent, gucke ich auch immer, wer ist der Musikproduzent im Hintergrund? Und da gibt es natürlich einen, wenn nicht den berühmtesten Musikproduzenten aller Zeiten, Quincy Jones, der eben auch schon Frank Sinatra produziert hat und dann viele, viele Jahre später.
Ist auch heiß, oder? Und dann Michael Jackson.
Das glaubt man nicht, ja.
Und der auch eine wahnsinnige Range hat, eben von Popmusik bis hin zu großem Orchester. Das heißt, gute Musik ist gute Musik, egal ob das jetzt Big Band Sound ist oder eben moderner Pop und Dance. Ne?
Aber Musik ist immer von Menschen gemacht und das ist auch wieder so ein springender Punkt. Ich weiß, dass heutzutage natürlich ganz viel im Rechner gemacht wird. Das tue ich auch. Hier zu meiner Rechten ist ein großer Rechner, Macintosh-Rechner mit Logic. Das ist so ein Programm, mit dem ich heute natürlich alles produziere und arrangiere. Aber letztlich das Entscheidende auch für die Menschen sind doch die Live-Erlebnisse, die wir natürlich gerade leider nicht haben dürfen. Und wir hoffen natürlich, dass es auch bald wieder möglich sein wird, nach Corona-Zeiten. Aber das ist das, wo Musik sich eigentlich entscheidet. Nicht im Radio. Das ist für einen Erfolg wichtig. Aber entscheidend tut es sich immer live.
Genau, und wenn du live spielst, dann merkst du, welcher Song gut ankommt. Da gibt es ja auch ab und zu Bands, die dann sagen, es gibt eine Nummer, da hatten wir eigentlich gedacht, die ist irgendwo, die verstecken wir hinten auf der Platte und dann spielen sie live und es ist plötzlich der Mega-Burner. Hast du sowas auch erlebt?
Also du meinst so, dass man quasi, so eine, früher nannte man das B-Seite.
Ja, genau, so eine klassische B-Seite. Also für die Jungen zu Hause, es gab mal Platten, so kleine Dinger,
die
so
waren rund.
Und da waren zwei Seiten. Ich habe übrigens eine tolle Geschichte gehört. Ich sage jetzt keinen Namen, es war auch vor meiner Zeit beim Bayerischen Rundfunk. Da gab es einen Programmdirektor bei Bayern 3. Da waren zwei coole Stories. Die erste ist, dass er eine CD im CD-Player umdrehen wollte und er dachte, dass Billy Joel eine Frau ist. Aber gut, das kann vorkommen.
Programmdirektor des Bayerischen Rundfunks.
Nein, im Radio. Ein verantwortlicher Mann im Radio wurde mir so erzählt. Aber gut, ich habe auch Fehler gemacht. Wo waren wir stehen geblieben?
Du wolltest sagen, von B-Seiten?
Genau, von diesen B-Seiten, wo man dann plötzlich merkt, dass eine Nummer beim Publikum ganz, ganz anders ankommt. Hast du das auch erlebt bei deinen Songs? Wo du gedacht hast, das ist jetzt ein Mega-Hit und aus dem ist nichts geworden. Und der andere Nummer, die war eigentlich, ja, die war auch schön, aber das wurde dann plötzlich der große Hit?
Also live ist das schon manchmal so gewesen, dass also zum Beispiel bei Pur waren schon auch Lieder, zum Beispiel Brüder, ja. Das ist so ein Lied, stell dir vor, das Brüder, endlich Brüder.
War da nicht auch diese Pfeiferei?
Da ist kein Pfeifer drin. Also Brüder war ja eigentlich nach der Wende.
Wahrscheinlich, ich habe es immer nur mitgepfiffen.
Und das war ein Lied, was jetzt keine klare Single war, aber wurden natürlich auch aus den politischen Gründen dann schon zum ganz berühmten Lied. Ansonsten, ich würde dir gern solche Wundergeschichten erzählen, aber wenn ich erzähle, dass...
Wo Wunder gibt es immer wieder? Hast du die Nummer nicht auch gespielt?
Nee, ja, ich war ja lange ihr Pianist und ich musste dann Theater natürlich immer spielen, aber das waren schon klare Singles, klare Hits, die auch dahin komponiert waren. Aber eine Geschichte fällt mir natürlich in dem Zusammenhang ein. P. Werner, das war so die erste von mir produzierte Künstlerin, die dann auch wirklich in die Top Ten ging. Und das erste Album mit Vibesbilder hieß die Nummer Vibesbilder sind in Nieden,
mannigfaltig und verschieden.
Das war ein Anfangserfolg, aber dann hatten wir das zweite Album, sind wir angegangen und der Plattenboss hörte keine Single. Und dann waren wir so stinkesauer und mitten in der Nacht klingt das Telefon und P. spielt mir durchs Telefon. Dieses Kribbeln im Bauch, das man nie mehr vergisst. Also das spielte sie mir durchs Telefon, meiner Frau und mir, um 3 Uhr morgens dieses Lied vor. Und Angelika und ich, also meine Frau, wir haben sofort gewusst, das ist
die Single und das ist die Nummer. Die hat auch die ganze Platte gezogen.
Und die hat die ganze Platte gezogen. Und schon oft ist es so, dass natürlich die Lieder, die man auch ein bisschen dahin plant, dann auch so geworden sind. Abenteuerland erstaunlicherweise war nicht eine klare Single, wurde aber wegen der Geschichte und auch ein bisschen, weil es ein relativ komplexer Titel ist, also nicht so simpel, wurde ein Hit, weil viele Leute den auch bis heute noch hören, weil sie die Geschichte gut finden.
Ich weiß gar nicht, ob ich dir die eine Geschichte von Pur, mir und dir schon mal erzählt habe, weil wir gerade schon bei Kirchen waren. Wir hatten ja immer in der Schule dann noch eine Ladung Sonderurlaub für einen Kirchentag, wenn man mitging. Und das war evangelischer Kirchentag in Essen. Und es muss irgendwie so Ende der 80er gewesen sein. 88, 89, oder? Und haben Pur gespielt.
Und du warst da.
Und ich war da. Und ich war ja immer jemand, ich wollte ja eigentlich immer so diese Welt der Musik und Backstage, das hat mich immer fasziniert. Und ich hatte deine Fachblattkolumnen gelesen. Und an dem Tag haben Pur gespielt, war abends, war volle Halle, in irgendeiner Messehalle in Essen muss das gewesen sein.
Ja, ist ja meistens so bei Kirchentagen.
Und danach habe ich mich da hinter die Bühne geschlichen und dann saß du mit Pur und ihr habt so eine Art Manöverkritik gemacht.
Auf das Konzert.
Und dann bin ich gekommen, sag, war sehr gut. Übrigens, ich lese immer die Kolumne im Fachblatt, Herr Falk. Also ist mir eine große Ehre, hier zu sein.
Damals machte man noch
keine Selfies oder so, aber ich bin rausgeschwebt. Backstage gewesen. Das war immer für mich als
die Story, wir kennen uns jetzt doch schon 15 Jahre, aber die Story hast du mir wirklich noch nicht erzählt.
Ja. Und weil du gerade von Abenteuerland erzählt hast, ich weiß ja, da habt ihr ja viele Teile auch in den USA aufgenommen. Ne? Das war für dich auch das musikalische Abenteuerland sozusagen.
Ich bin schon ganz klar ein Kind der amerikanischen Popmusik. Ich bin mit Al Jarreau groß geworden, mit September von Earth, Wind and Fire und so mit sogenannten West Coast Mucke oder Rosanna. Toto, das ist so die Mucke, mit der ich groß geworden bin. Auf der anderen Seite sind die Beatles für mich natürlich die größten, eher als die Stones. Aber Amerika war mein musikalisches Eldorado. Als ich das erste Geld für Plattenproduktion ein bisschen hatte, bin ich nach Los Angeles geflogen, 1984, gerade frisch verheiratet. Und habe da meine ersten Soloplatten aufgenommen mit amerikanischen Musikern.
Und auch alles Instrumentalplatten, ne? Du hast nie Bock gehabt zu singen, oder?
Nee, ich bin auch kein Sänger. Ich kann Leute.
Man hört's. Nein, das stimmt natürlich nicht.
Ich habe keine tolle Stimme, aber ich weiß schon ungefähr, wo der Hase langläuft und wie man auch Sänger coachen kann. Aber in der Tat bin ich jemand, der eher Pianist ist und dann habe ich dann die amerikanischen Topmusiker kennengelernt und habe sie dann später für Pur und auch für P. Werner und viele andere auf Platten spielen lassen. Und so passiert es eben, dass ein Gitarrist von Toto dann sich bei Pur-Platten wiederfindet.
Das war so cool. Toto ist ja auch eine Band, die ich als Musiker cool fand, weil
als
die natürlich Wahnsinn sind. Und ich hatte die Gelegenheit, das war irgendeine Jubiläumssendung zu irgendeinem Wetten-Das-Jubiläum und dann haben wir eine Live-Sendung gemacht da aus der Location für Hallo Deutschland und Pur.
Toto.
Bitte nie zu Hause verwechseln, Pur und Toto. Und Toto waren da eben auch da und ich konnte ein Interview mit denen machen und am Abend saß ich dann noch mit Bobby Kimball an der Bar und
Sänger
haben
von Toto,
ordentlich einen weggebechert. Und ich dachte mir, echt, der verträgt da ordentlich was. Und Bobby Kimball hatte das Zimmer neben mir. Wir haben uns dann gut verabschiedet und bis demnächst gesagt. Seitdem haben wir uns leider nicht wieder getroffen. Aber es sind alles coole Jungs. Ne? Die sind sehr entspannt. Ob das Erfolg ist, den die hatten, könnten ja wirklich 5 Meter über dem Boden schweben.
Also gerade jetzt, Toto ist ja eine der ganz großen amerikanischen Rockbands, die auch ganz viel beeinflusst haben und die Musiker auch auf 1000 Platten gespielt haben. Der Gitarrist von Toto hat ja vor Whitney Houston bei Mariah Carey gespielt und. Und auch Gott sei Dank bei mir. Und natürlich sind das nette Jungs, weil es sind als auch Musiker, die sind jetzt nicht als Primadonna geboren worden. Sicherlich als Musikproduzent. Ich werde jetzt nicht indiskret werden, aber es gibt natürlich auch andere Fälle. Aber ich habe das Glück gehabt, in all den Jahren jetzt als Musikproduzent auch schon mit sehr vielen tollen Menschen in Berührung zu kommen und mit denen arbeiten zu können. Das ist eigentlich das Entscheidende, weil wenn man eine Platte macht, ist man ja nicht nur eine Woche zusammen, sondern in der Regel 2 bis 3 Monate. Und da muss man sich auch gut verstehen. Und auch wenn man dann nach 2, 3 Jahren, nach 2 Platten wieder auseinandergeht, also mit den meisten, fast allermeisten Künstlern verstehe ich mich heute immer noch gut. Und bei Toto, weil du das eben sagst, das sind eben Musiker, Kumpels, Kollegen und das lassen sie auch die anderen spüren.
Ja, jetzt hast du gesagt, man arbeitet auch zusammen. Viele denken ja zu Hause immer noch, Musik machen, das ist Fun und dann macht man mal eine Pulle auf und dann hat man Spaß im Studio. Aber es ist auch schon wirklich knüppelharte Arbeit, oder? Wie viele Stunden hast du zu deinen besten Zeiten im Studio verbracht? Und wenn du arbeitest, ich weiß ja von dir auch, du bist ein echter Workaholic, dann sitzt man auch mal ein bisschen länger, ne?
Also ich habe ja aktuell ein neues Musical komponiert mit Michael Kunze, ein Weihnachtsstück namens Bethlehem, auch wieder mit so einem riesen Chor mit 2.500 Leuten. Und da sitze ich dann schon 1,5 Jahre, nicht jeden Tag, aber wenn dann Tage, dann sind die auch teilweise mal 15, 16 Stunden lang. Und das dauert einfach. Und an jetzt einem Album sitzt man eben 2, 3 Monate und dann aber wirklich durchgängig jeden Tag. Das ist eine harte Arbeit. Für mich ist es eine Verknüpfung von meinem Hobby zu meinem Beruf. Das ist ein echtes Privileg. Ich weiß nicht, du als Rundfunkmoderator, der du mal bei ganz früher Antenne Bayern, dann später bei Bayern 3.
Bei Privatsendern aber, und danach irgendwann bei Bayern 3.
Später bei 3, aber also in Bayern halt als Rundfunkmoderator, ich weiß es, da ist es auch so ein bisschen eine Verknüpfung, das war sicherlich auch ein Traumberuf damals und also jetzt als Fernsehmoderator. Musik ist für die meisten Menschen eins der schönsten Hobbys und es ist auch gut, dass es so ist, denn wenn für mich ist jetzt ein Riesenproblem, ganz, ganz viele junge Menschen möchten Musik beruflich machen und wir haben nun mal das Problem gerade, dass Musik es unglaublich schwer hat, auch jenseits von Corona. Was ich vorhin sagte, mit Musik lässt sich leider kein Geld mehr verdienen.
Oder außer nicht du hast
mehr.
Einen Welthit, ne? Dann
ja, aber wer hat den schon? Ja. Also, weil nämlich gerade auch die Spotify ist nur ein Beispiel, dass man da wenig verdienen kann. Oder das Problem ist, dass man live eben ja nur eine Chance hat, mehr als 300, 400, 500 Leute zu ziehen, wenn man eine gewisse Verbreitung durchs Netz hat. Und das ist schon so eine Art Teufelskreis. Ich weiß, dass viele junge Leute das immer noch als ihr erstrebenswertestes Ziel erachten. Und es gibt tolle Talente. Das Schlimme ist, wir haben mehr Talente denn je. Und trotzdem ist der Markt eigentlich kleiner geworden. Es gibt da natürlich auch Ungerechtigkeiten, dass die Plattenfirmen bei Spotify einen absoluten Riesenteil einsacken und die Künstler nur einen kleinen Teil. Also das ist zum Beispiel auch eine Ungerechtigkeit, die bekämpft werden muss. Und also man könnte nächtelang drüber
philosophieren. Das heißt immer, Qualität setzt sich irgendwann durch. Also wenn einer richtig sich durchbeißt, dann kann es am Ende auch funktionieren, ja, auch also, nach jahrelanger Ablehnung.
Und das ist eben das Wunder, was immer wieder passiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal Adele nehme, die ja sehr sparsam Veröffentlichungen macht. Und wenn ich jetzt...
Eine ihrer größten Hits, Hello.
Hello von dem 25er-Album, ist auch schon ein paar Jährchen her. Dann, weil du vorhin fragtest, es ist harte Arbeit. Ich wünschte, ich hätte mal Mäuschen spielen können, wie dieses Lied entstanden ist.
Weil so wenige Akkorde sind.
Es sind vier Akkorde. Aber die Melodie ist eben nicht Hello from the other side. Ja, sondern Hello from the other side.
Das sind Kleinigkeiten.
Es sind so ein bisschen Ecken und Kanten. Man könnte fast sagen, so kleine, nicht Dissonanzen, aber so kleine Ecken, die drin sind. Und das ist das Geniale. Es hätte mich wirklich mal sehr interessiert, wie lange das gedauert hat. Oft ist es schon so, das kann ich aus der eigenen Erfahrung sagen, man ist unterwegs, dann fällt einem plötzlich was ein. Meine Frau hat damals, als wir frisch verheiratet waren, hat gedacht, sie hat einen Bekloppten geheiratet.
Der weil du dauernd irgendwas aufgenommen hast.
Nachts oder? Um zwei aufgestanden ist, runtergegangen ist ans Klavier. Schnell, damals gab es noch keine Mobilfon, sondern irgendwo Diktaphon. Auf ein Diktiergerät habe ich dann irgendwas eingesungen, was mir gerade einfällt. So sind Musiker.
Hast du jetzt hier noch irgendwo einen Schrank oder eine Datei mit Songideen, die bis ins Jahr 2045 reichen? Wo du einfach reingreifen könntest und sagen, an der könnte ich mal arbeiten und an der könnte ich mal wieder arbeiten?
Also für die Zuhörer, hier stehen ungefähr 200 bis 300 weiße IKEA-Pappordner.
Ich sehe sie, ich poste das auf Instagram.
Da stehen dann Namen drauf, da steht Julian Neugel, da steht Vicky Leandros, da steht Pur natürlich, da steht Paul Young, da steht Nino D'Angelo, Francine Jordi.
Das sind alle Songs von denen drin?
Das sind die Platten, die ich produziert habe. Da Nazareth gucke ich gerade, Nazareth, Love Hurts habe ich auch mal gemacht. Und das sind die Sachen, die ich für die Künstler, Monroe steht hier gerade im Visier. Und da sind die Leadsheets, die Noten, die ich dafür geschrieben habe und die Produktionsunterlagen. Und oft sind da auch immer Lead-Ideen drin, die ich geschrieben habe. Oft sind die gar nicht auf die Platten gekommen. Die sammle ich natürlich. Und manchmal greife ich dann, auch wenn ich ein neues Musical schreibe und ich bin ja inzwischen eher in diesem Segment unterwegs, auch zusammen mit meinem Sohn Paul. Wenn wir Lieder schreiben, dann greifen wir manchmal in diese, oder er sagt dann, Papa, guck doch mal da.
Was hast du denn noch im
was
Köcher?
Was ist denn da in diesem Gospel-Ordner drin? Und dann gucke ich da und dann, ja. Oft ist das dann nur ein Fragment, was ich dann einarbeite.
Ja, und dann kann man aber an einer Idee, ich hatte es ja vorhin schon kurz angedeutet, du hast gesagt, Michael Jackson hat immer mit diesen Basslines gearbeitet. Wenn man einen so eine Grundidee hat, dann kann man auf die dann wieder andere Sachen draufpacken. Ne?
Wenn man mit einer Basshook anfängt, dann ist das natürlich oft so ein Riff, ist so ein anderer Begriff, also so eine musikalische Idee, die sich dann durchsetzt. Genau. Und das kommt dann in den Chorus, das kommt ins Intro, weil es es markant ist, muss es gleich damit anfangen. Über das Intro hatten wir ja gerade gesprochen, ja. Über das Vorspiel. Und das ist dann auch das Hauptmerkmal des Refrains. Und das ist ja das Wichtigste eines Liedes.
Ja, eine Zeile muss es sein, ne? Oder eine kleine Tonfolge, die sich einfach in den Gehörgang schraubt.
Oder eine Textzeile, die eben genau das ist. Mir fallen jetzt gerade ein Junimond oder Dein ist mein ganzes Herz oder es ist wieder alte, aber ja. 80 Millionen ist neu. Also irgendwelche Begriffe, die sich sofort festkleben und oder atemlos, wo man sofort weiß, aha, das Wort ist dafür, steht dafür. Ja. Und deswegen ist so ein Beispiel eines griffigen Textes auch für mich als Musiker immer eine Hauptarbeitsgrundlage, um überhaupt an einem Song arbeiten zu können.
Ja. Jetzt, wenn man sich so Phänomene anguckt wie Coldplay oder so, sind die moderne Version der Beatles vielleicht?
Also, sie sind auf jeden Fall in der Tradition der Beatles. Aber dazwischen, also zwischen Beatles und Coldplay, gab es vielleicht noch U2, so als eine Übergangsband. Aber natürlich, wenn
Übergangsband, das hört Bono nicht so gerne.
Naja, natürlich.
Aber also so was die
historisch gesehen.
Musikhistorische Abfolge
genau. angeht. Genau, ja. Sicherlich sind sie ja eigentlich so in der auch was den Hörer angeht, sicherlich mindestens so erfolgreich wie U2, wie Coldplay. Aber wenn du jetzt hier...
Weißt du sofort, was los ist, ne?
Und es sind auch noch vier Akkorde, aber dieses dak, 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 davon haben dann alle geklaut. Das war Viva la Vida. Und davon hat dann natürlich auch auf uns von Burani diese Art Hookline des Intros ist dann ähnlich gewesen. Und das sind Ideen, die vom Songwriting sicherlich auch von den Beatles sehr stark beeinflusst waren, aber eben auch von U2. Die alten Coldplay sind sowieso meine Lieblinge. Ja. Inzwischen hat es sich ein bisschen in eine Richtung entwickelt, die ich jetzt nicht mehr ganz so toll finde. Aber gerade bis zu der Zeit von Viva la Vida oder selbstverständlich Fix You natürlich.
Ja. Was mir im Moment total fehlt in den Charts, ist so diese gepflegte Rockmusik, die so ein bisschen hemdsärmelig daherkommt, die ich natürlich auch aus den 80ern.
Du bist ja der
80ern.
Bruce Springsteen.
Naja, sowas, weißt du, wo du warum hat das in den Charts momentan keine Chance mehr? Also wenn, dann muss es wieder richtig irgendwie dreckig sein und dann vielleicht als Album oder so, ne? Aber als Single ist nur Rap.
Also das hat natürlich ein bisschen mit der Hörgewohnheit des Publikums zu tun. Also wenn ich jetzt mal meine eigenen Söhne, die hören natürlich privat eine ganz andere Musik als die im Radio läuft. Und das Radio ist nach wie vor ein wichtiges Tool, um Musik bekannt zu machen. Die auf Gitarrenmusik stehen, auf rockige Musik, die holen sich natürlich ihre Favorites aus dem Netz, von Spotify oder von ihrer alten Plattensammlung. Und wenn dann junge Leute, gerade auch meine Studenten, die hören sich dann eher in der Independent-Mucke Bands an. Und die finden schon teilweise im Radio statt. Und jetzt kommt auch so ein Phänomen, diese Independent-Bands, gerade auch so Rock-Bands, haben dann immer einen Airplay-freundlichen, also radiofreundlichen Hit, der also allgemein verträglich gestrickt ist und der läuft dann im Radio. Wenn du den dann live hörst, das war schon bei Metallica so, aber ist auch bei den neuen Bands so, da gibt es immer einen sehr kommerziellen Hit und live klingt der natürlich schon ein bisschen anders. Ja. Und das finde ich schon ganz erstaunlich. Man muss sich leider ein bisschen, kastrieren, um im Radio stattzufinden.
Ja. Ich meine, Ed Sheeran hat das ja genauso gemacht, oder? Immer eine schöne Nummer fürs Radio und auf dem Album und live kommen dann noch andere Dinge.
Ja, aber der hat ja viele freundliche Nummern fürs Radio geschrieben. Ja. Ist eigentlich sowieso ein Songwriter-Phänomen, der wirklich die Singalongs wirklich nur so raushaut. Und eben nicht nur für sich, sondern auch für andere, also Justin Bieber oder wen auch immer. Er ist wirklich einer der Songwriting Kings, wie ich finde. Und ich finde erstaunlicherweise, obwohl es auch sehr einfach gemacht ist, finde ich viel davon richtig gut. Auch sehr gutes Storytelling. Ja.
Aber ist denn nicht irgendwie der Ursong, der Song der Songs, ich greife jetzt mal auf die Seite, ich habe eine Gitarre hier, ist denn nicht diese klassische Bluesform mit... diese drei Akkorde sind ja für die Gitarrenmusik immer Magic gewesen, oder?
Ja, natürlich, die gibt es auch nach wie vor. Aber es gibt eben diese... Das nur. Spielen wir gerade irgendwas? Also
diese kleinen Gitarren-Riffs, die bestehen ja meistens nur aus drei Akkorden und alle sagen immer, ja, nur drei Akkorde kann jede Punkband spielen. Ja,
aber das hast du heute auch.
Das ist doch gerade das Ding. Ja?
Aber das hast du leider nicht mehr mit Gitarre, sondern jetzt gerade, wo die 80s wiederkommen, mit irgendwelchen Synthes. Wenn du die aktuelle Single von Mark Forster hörst, da denkst du, ist das Alphaville? Oder wenn du den Blinded Light, wie heißt das eine Ding, was im Radio hoch und runter läuft, das ist 80s. Und das waren leider eine Synthie-Zeit.
Ja.
Und die handgemachte Zeit, die du jetzt meinst, ja, diese wirklich rock'n'rolligen Gitarren, die haben sich leider schon seit über 15 Jahren im Radio verabschiedet und finden eben nur auf Spotify oder auf den Plattensammlungen der Fans statt. Ich finde das sehr bedauerlich und das sage ich mal als ein Keyboarder, der ich bin.
Ich wollte gerade sagen, dir kann man auch mit AC/DC kommen.
Ah, na klar, ich meine, das ist... Es muss irgendwo schon rocken, es muss Balls haben.
Eier haben, Eier, wir brauchen Eier. Das ist wie bei Oli Kahn im Fußball.
Hat der das gesagt?
Ja, genau.
Ich weiß nicht, ob er es jetzt als Präsident von Bayern auch noch sagt.
Genau, das wäre die andere Geschichte jetzt. Warst du auch mal, klar, natürlich auf so Rockkonzerten und so, wo es richtig einen aufs Ohr gibt?
Oder? Ja, natürlich. Ich muss schon gestehen, ich war bei Bruce Springsteen, großartig, Born in the USA. Ich war auch bei den Toten Hosen natürlich, aus Düsseldorfer sowieso. Ich war bei den, natürlich dann auch eher den, sagen wir mal, intelligenten Rockbands, wir hatten es schon von Toto, bei solchen, die auch ein bisschen etwas ausgefranste Rockmusik gemacht hatten. Und natürlich auch bei den experimentellen Rockern. Ich würde mal sagen, da gibt es schon auch tolle Frank Zappa zum Beispiel.
Ah, na gut.
Das ist schon
Gott
einer,
hab ihn selig. Also ja. Der hat ja wirklich die besten Musiker auch des Landes irgendwie.
Ja, und er ist für mich einer, der wirklich Balls hatte.
Ja.
Jetzt, sich sehr viel getraut hat.
Mir ging es immer so, wenn ich auf einem Konzert war, war ich bei Bruce Springsteen, dachte ich mir danach, ja, das ist den Sound musst du machen. Dann war ich irgendwie auf einem Jazzkonzert, dachte ich, ja, also eigentlich müsste man sich darauf konzentrieren. Dann war ich auf irgendeinem Popkonzert und dachte mir, ja, das ist also eigentlich auch nicht schlecht, so dieses Synthie-Zeug. Und dann bist du auf irgendeinem Konzert mit einer Big Band und denkst, ja, das, also immer das, was man gerade hört, würde man am liebsten sofort umsetzen. Hattest du auch diese Phase der Orientierungslosigkeit oder?
Natürlich habe ich auch Sachen kopiert. Wenn ich irgendwas gerade klasse fand, bin ich dann ans Klavier und habe gedacht, ach, so, lass mal nachmachen. Also ich glaube, durch diese Phase ist jeder Musiker durch. Und ich finde halt schade, ich sagte das ja eingangs so ein bisschen spitz formuliert, dass die Ideenlosigkeit der letzten 20 Jahre Popmusik oder vor allen Dingen 10 Jahre Popmusik schon sehr auffällig ist. Das liegt oft daran, dass, ach guck mal, das ist die neue Single von Herrn Giesinger. Und dann machen plötzlich alle anderen, weil die gerade so erfolgreich waren, nehmen wir mal 80 Millionen, machen plötzlich dann so Klone von dieser Art Musik. Ja. Und das ist so durchschaubar, wie ich finde. Das kommt von einer übertriebenen Kopiererei. Und leider ist das so eine Sache, die ganz schwer zu durchbrechen ist, weil ganz viele Manager in der Plattenindustrie natürlich sagen, mach doch mal wie. Und
naja,
das finde ich natürlich das Verkehrteste der Welt. Es ist so einfach zu sagen, mach mal wie. Und trotzdem will man es nicht hören. Das ist manchmal gar nicht so einfach, neue Sachen zu erfinden. Die Musik hat nun mal 12 Töne, die es gibt.
Und zwar schon immer, ne?
Ja, und
zwar immer die gleichen.
Und zwar immer schon die gleichen. Und damit sind aber trotzdem geniale Sachen veranstaltet worden. Und jetzt komme ich wieder zurück zum Eingang. Leider sind die alten Songs die intelligenteren. Und ich kann nur sagen, Leute, hört euch nochmal wirklich die Songs aus den 70ern und teilweise sogar aus den 60er Jahren an. Aretha hatte ich genannt, natürlich Stevie Wonder und andere. Das ist genial komponierte Musik und ich bin ganz sicher, dass die Teenager von heute sowas auch nochmal gut im Sound der heutigen Zeit gut finden würden.
Ich habe neulich nochmal auf Arte, ich glaube, es ist sogar noch online, die Doku über Stax Records gesehen.
Dieses Soul-Label.
Das Soul-Label in Memphis, von Weißen gegründet übrigens, und dann aber wirklich ein Label, das in der Band auch schon Schwarz und Weiß vereint hat. Die sind in Europa auf Tour gewesen. Die erzählen da auch sehr gut, wie Mega-Hits entstanden sind und wie der Soul im Prinzip da entstanden ist. Zwei Sachen, die ich ganz klasse fand. Zum einen, die Green Onions, kennst du die Nummer?
War das dieses Studio?
Steve Cropper, genau. Die haben einfach gejammt im Studio und dann sagte einer, lass mal aufnehmen. Und plötzlich war es eine Nummer 1 in Amerika, im Prinzip ohne Gesang, weil es eine Instrumentalnummer war.
Wahnsinn.
Das hat damals noch funktioniert. Und es gibt diese Nummer Hold On, I'm Coming von Sam and Dave, wo die auch im Studio...
Sam and Dave, genau. Ja.
Geschrieben von Otis Redding. Und die waren im Studio, haben gejammt und einer von Sam and Dave ging kurz mal Wasser lassen. Und die haben weitergespielt und die haben gesagt, du, ich bin jetzt gerade in dem Groove, jetzt komm endlich zurück, komm wieder. Und dann hat er gesagt, hold on, I'm coming. Ja? Und dann sagt er, ja, das ist die Zeile. Und daraus entstehen dann plötzlich Hits.
Die Stax. Sitting on the dock of the bay.
Und ist Redding leider auch viel zu früh verstorben. Ja?
Also da kommen einem natürlich viele Songs und auch wieder das... würde sich heute keiner mehr trauen, sowas zu machen.
Weil so ein bisschen...
Ja, das ist eigentlich banal. Man rückt einfach Harmonien hintereinander. Aber es ist so clever. Und das sind so Sachen, da würde ich mich freuen, wenn die lieben aktuellen Kollegen sich nochmal ein bisschen die Mucke von früher anhören würden und sagen, komm, mit unseren heutigen Mitteln machen wir das mal spannend. Nochmal, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber es ist eine Sache, die mir sehr stark auffällt. Wir reden ja hier über Musik und über die Musik, die dich, auch die mich beeinflusst hat. Und ich für mich, und ich sage es nochmal, ist die Musik vor 2000 besser gewesen.
Ja, was ich allerdings sehr toll finde, ist, dass wir diese Diskussion nicht mehr haben. Wir müssen, kenne ich ja auch aus meinen Radiozeiten, wir müssen mehr deutsche Songs im Radio spielen. Also mittlerweile ist die deutsch gesungene Musik
schon durch
im Radio angekommen. Ja. Also
sie ist angekommen und über den Zenit schon wieder weg.
Glaubst du?
Ja, ich glaube ja. Also es gab schon eine Zeit, wo dann mal in einer Stunde WDR 2, das ist so der Sender, den ich oft höre, oder 1 Live, da liefen dann schon mal 4 deutsche, das war extrem viel Titel. Und jetzt sind es auch nur noch mal 2. Also es ist schon wieder ein bisschen durch. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich ganz vielen auch meiner Studierenden gesagt habe, die dann so Singer-Songwriter machen wollten oder auf Englisch unterwegs waren, denen sagte ich dann vor 12, 13 Jahren, macht mal lieber auf Deutsch, das ist gerade eine Welle. Jetzt kann man das gar nicht mehr raten, weil es die deutschsprachigen Singer-Songwriter schießen aus den Boden. Und das ist wieder ganz schwer zu sagen. Also ich dann wieder, entscheidend ist, was habe ich zu erzählen?
Genau, was will ich erzählen und auf welcher Sprache will ich es erzählen?
Eben, dann kann
und dann
es
muss
auch
das Publikum entscheiden.
Meinetwegen Kiswahili sein.
Ja. Es haben sich ja, was Musikproduzenten angeht, ziemlich viele über Jahrzehnte auf den Kollegen Dieter Bohlen eingeschossen. Und wir beide haben zusammen mal Modern Talking gegeben in einer Kult am Sonntagsshow. Ich war der Dieter.
Ach, daran kannst du dich noch erinnern.
Du, ich weiß nur, dass die Kette auf deiner Brust, also die
Nora,
die hat ja richtig, die schwebte, ja, weil du mit voller Inbrunst dabei warst. Wir haben aber gemacht You Can Win If You Want, glaube ich.
You can, wie ging das noch?
You can win if you want it, you will win.
Oh. Wir beide haben was gemacht?
Ja.
Meine Güte, was haben wir eigentlich für verrückte Sachen
gemacht? Ja, und das Verrückteste, was wir zusammen gemacht haben, wir waren im Amerika-Urlaub, kann man ja jetzt ja auch mal in aller Öffentlichkeit erzählen. Und wir haben uns einen Rundflug mit dem Hubschrauber gegönnt.
Oh,
von Las Vegas aus in Richtung Grand Canyon. Und jetzt kann man sagen, ich bin ja, ehrlich gesagt, ich bin ja auch sehr ängstlich.
Oh.
Außer die Kamera ist dabei, dann springe ich sogar aus Hubschraubern oder kletter auf irgendwelche Berge im Steilhang. Da mache ich ja dann einfach mehr, als mir mein normaler Geist erlauben würde. Damals hatte ich auch großen Respekt vor diesem Hubschrauberflug, aber ich glaube, du hattest noch größeren.
Ja, weil ich habe einen Schiss in der Hose gehabt. Ich bin auch ein paar Mal mit dem Hubschrauber geflogen, aber es war echt bumpy, ist das englische Wort. Es war sehr turbulent.
Es war super turbulent, es war aber echt schön. Ne?
Es war natürlich super, wenn man über den Grand Canyon fliegt, aber da waren also immer so local Thunderstorms. Du sahst also da, wie da die Blitze abgingen und ich habe einen Schiss gehabt.
Das war total.
Ihr habt euch den Schiss vertrieben, indem ihr euch über mich lustig gemacht.
Nein, das stimmt nicht. Nein, wir haben dich zärtlich an die Hand genommen, weil man sah am Horizont, muss man jetzt einfach mal an den Geräten kurz die Augen zumachen. Man fliegt mit dem Hubschrauber über diese Wüste am Hoover-Damm vorbei, ja. Echt cool von oben. Und dann siehst du die Landschaft und dann fliegt der Hubschrauber in den Grand Canyon rein. Dieter schluckt kurz, sagt, nein, der Rotor stößt nicht an. Wir fliegen durch. Nein, und dann dreht er um und dann dreht er um und wir kommen raus. Und dann sieht man im Hintergrund wirklich diese Windhosen.
Ja, ja.
Eine neben der anderen. Und alle anderen Hubschrauber vor uns. Wir waren, glaube ich, der letzte Hubschrauber,
ja, die sind
Richtung
alle,
Las Vegas abhob.
Die sind alle zurück. Und man sah, wie die anderen Hubschrauber zurückflogen. Und irgendwann fragte ich dann den Hubschrauberpilot, aber sie haben schon im Vietnamkrieg gelernt, oder?
Er sagte dann, zur Not könnten wir hier landen. In der Wüste oder so. Aber wir haben es dann noch nach Hause geschafft. Was ich allerdings cool fand, und da sind wir wirklich beide einer Meinung gewesen, wir hatten ja Empfehlungen für Las Vegas und dann gab es das Beatles-Ding, die Beatles-Show. Und dann hörten wir aber kurz vorher, dass da nicht live gespielt musiziert wird.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, nee,
dafür bezahlen wir nicht $150.
Genau. Nee, live-Musik muss schon auch live passieren.
Das ist für mich jetzt der größte Verlust auch aktuell. Also ich bin natürlich total traurig, dass und ich hier von dem Platz, wo ich jetzt ja hier gerade sitze, mache ich jeden Dienstag so eine Chor-Online-Probe.
Da sind mittlerweile ein paar tausend Leute dabei, ne?
5.000 bis 6.000, die dann immer mitsingen, jeden Dienstagabend bei Singen zu Hause. Dass Live-Musik wegfällt, auch Chor zusammen singen können, dürfen, das ist so das, was uns eigentlich total fehlt gerade. Und für mich ist das live gespielte Musikerlebnis, ob das jetzt bei einer Chorprobe ist, wo Leute live zusammen singen oder eine Band, die zusammen im Konzert spielt oder ein Comedian, der auftritt, was auch immer. Das ist das, was uns am meisten fehlt. Und natürlich ist das auch ein riesengroßes Problem für alle die, die jetzt vielleicht kein finanzielles Polster haben. Und das sind vielleicht dann die Älteren. Also alle Jüngeren, die jetzt nicht irgendwie reiche Eltern haben, haben gerade leben von Hartz IV und müssen davon leben. Also ich kenne ganz viele Musikerkollegen und Kolleginnen jetzt in diesem Showbiz, in dem sogenannten, wo jeder denkt, ach, denen geht's gut, aber es ist de facto nicht so.
Also gerade viele Musiker, die mit großen Stars auf der Bühne stehen, als Gitarrist von XY und natürlich auch, an die denke ich im Moment oft, die Menschen, die dafür sorgen, dass du auf der Bühne so einen guten Auftritt abliefern kannst, die das Licht machen, die den Ton machen, die im Hintergrund die Gitarre stimmen, die die Bühne aufbauen, die Trucks fahren und. Es ist eine Branche, die zu den ganz großen Branchen in Deutschland gehört, mit Milliarden Umsätzen, mit ganz vielen Menschen, die für die Veranstaltungsbranche arbeiten und die gerade alle nicht wissen, wie es weitergeht. Und jetzt wollen wir hoffen, dass das Schritt für Schritt langsam besser wird. Weil du kannst natürlich auch nicht eine Riesenshow auf die Beine stellen und dann sitzen nur 50 Mann im Publikum. Das finanziert sich dann am Ende des Tages auch nicht. Ne?
Dass du machst ja selbst auch Auftritte. Auch ich habe das erste Konzert für mich, geht wieder Anfang September los. Aber da dürfen eben nur 150 Leute rein. Und dann muss ich halt zweimal spielen, was okay ist, für eine, auch wenn es nur eine Gage gibt. Aber dass man überhaupt mal wieder spielen kann, das ist halt der große Hoffnungsschimmer.
Ehrlich gesagt fand ich das auch eine gute Idee. Ich habe das jetzt auch bei, weiß jetzt nicht mehr wo es ist, ein Auftritt, der ist verlegt worden und dann hieß es ja, dann mach doch zweimal 45 Minuten oder zweimal eine Stunde und dann hast du sozusagen zweimal das Gleiche, aber immerhin können die Leute, die eigentlich dich sehen wollten, dich dann an dem Abend auch sehen. Ein paar Sachen sind jetzt auch verschoben worden, aber ich meine gut, da muss man auch ein bisschen
leben. Wo ich dich hier gerade sitzen sehe, ich muss mich eigentlich bei dir bedanken. Diese Singen zu Hause-Geschichte mit diesem Online-Chor-Proben, die haben wir ja eigentlich Mitte März, gerade da waren 3 Tage Lockout, da war ich bei dir zu Gast bei Volle Kanne im ZDF.
Da hat man drüber gesprochen, ne, dass du die Idee hast.
Da haben wir darüber gesprochen, es war sogar Anfang März, weiß ich noch, glaube ich. Und dann hab ich gesagt, Ingo, ich habe eine neue Idee mit so einer Online-Chor-Probe. Und dann habe ich das bei dir in der Sendung erzählt und dann rasselte schon das Telefon und dann kamen die E-Mails rein und dann, ja, das ist ja, habe ich dann jetzt 17 Mal durchgeführt bis jetzt. Also der Start war quasi in volle Kanne.
Ja, und 6.000 Leute können auf einmal singen, ne? Es ist ja auch irgendwie.
Ja, die kriegen von mir die Noten dann umsonst im Internet zur Verfügung gestellt und ja, die haben Spaß dran und wir haben sogar einen Song zusammen entwickelt mit Heinz-Rudolf Kunze, der heißt Zusammen und Heinz-Rudolf hat einen ganz tollen Text eben zu unserem Problem, auch gesellschaftlich, dass wir eben zusammenhalten müssen und dass die neue Regel Abstand nun mal heißt und das hat er toll vertont und da haben Paul und ich ein Lied zugemacht und eben von dann vielen tausend Leuten singen lassen.
Ja. Jetzt, wenn man Songs singt, singt man natürlich die am liebsten, die einem besonders gut gefallen. Ich habe dich ja gebeten, für den Podcast heute eine Spotify-Playlist zusammenzustellen, die ich auch nochmal in den Shownotes dann verlinke, mit deinen 20 Lieblingssongs aus deinem Schaffen, jetzt als Produzent, als Musiker, wo du mitgespielt hast oder eben als Komponist. Was sind so da ein paar deiner Highlights? Hast du die so spontan?
Also ich habe natürlich, da gehört der erfolgreichste Song sicherlich bei Abenteuerland als der Song, der vielleicht auch kommerziell am erfolgreichsten war, Kribbeln im Bauch. Dann gibt es ein anderes Lied, Want to make her happy, want to make her sad.
Mark, eine riesen Radionummer. Ne?
Mark. Dann habe ich 2 Künstler produziert, Marshall und Alexander.
Ja, auch
Sohn von Toni Marshall. Ja. Mark Marshall und Jay Alexander. Hand in Hand, eine große Ballade. Aber dann hab ich auch in meiner Liste drin einen Song Love Hurts von Nazareth, den ich mit denen nochmal mit Orchester gemacht habe. Ein Song von Brings, von aber eben auch meine eigenen Sachen aus den 80er Jahren, wo ich anfing, ja, wie ich eingangs erzählt habe, diese Choräle mit Funk in Verbindung zu bringen.
Hat da eigentlich am Anfang jemand mal gezuckt? Nee, ne?
Doch, ich hab ganz bitterböse Briefe bekommen.
Aus der Kirche, oder?
Aus Kirchenmusikerkreisen.
Weil die Kirche war ja eigentlich dann schon relativ früh immer auf diesen Kirchentagen, oder war das dann schon ein paar Jahre später? Da lief das dann schon als Trend mit.
Ja, ne? Natürlich. Inzwischen, meine, die Platte lief ja auch sehr erfolgreich. Nur es war schon so, dass das eine Zeit war, wo das noch sehr verpönt war. Auf der anderen Seite aber auch witzige Briefe bekommen, wie dass irgendwelche ein Gynäkologe schrieb, das fand ich das Lustigste, dass er die Musik im Kreißsaal laufen lässt.
Heiß.
Und bei Titeln wie war das hoffentlich keine Springgeburt.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, eigentlich hätten die Beschwerdebriefe kommen müssen, ob deines Outfits, ja.
Oh Gott.
Du musst mir noch zwei Fotos schicken, die haue ich mal auch über Instagram raus. Das ist ja wirklich, also damals sahst
verboten.
Du verboten gut aus. Und du viel älter als heute. Also von der Anmutung her warst du ein gesetzterer, älterer Herr im Sakko eines Zwölfjährigen.
Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt dafür bedanken soll.
Nein,
oder
nein, ich habe das ja damals auch gern gesehen. Weißt du, an was ich mich noch erinnern kann? Wir haben damals immer geguckt, von wegen Musicians Music, so nennt man ja die Musik, die Musiker gut finden, weil die sehr kompliziert ist und die Leute ihre Instrumente beherrschen. Da gab es eine Nummer in irgendeiner Kirche.
Ja.
Haben dann immer so Musiker gejammt.
Ja.
Mit Wolfgang Schmidt, mit dem hast du
ja
auch
einen
Bassist. Peter Wölpel, Gitarrist. Ja. Einer der ersten Gäste in meinen Radiosendungen als
Peter Wölpel.
Ja, ja.
Jetzt Professor an der Popakademie in Mannheim.
Ja, ich habe mir dann ja, als ich dann den Samstagabend sozusagen als Spielfläche hatte bei Radio Oberland, habe ich mir irgendwie erkämpft. Wir spielten ja auch sonst viel Schlager und
wo bitte war Radio Oberland?
In Garmisch. Mittlerweile Stand heute einer der erfolgreichsten Radiosender
da. Ist das so?
Und wir haben den mit aufgebaut. Im Prinzip, da war ich vom ersten Sendetag dabei und konnte dann am Samstagabend Musik machen, die ich spielen wollte, weil die dachten sich, da hört eh niemand zu. Und da konnten wir auch Gäste einladen.
Da war Peter Wölbelberg
dabei. Und dann da haben die immer endlos gejammt und auf einem Akkord 200 Jahre lang und so.
Ja, du kannst auch, wenn nicht mal. Ein Titel, den ich mit Wolfgang Schmidt und Peter Wölpel zusammen gespielt habe, auch weil Peter war Gitarrist der Band und ich Keyboarder der Band von Wolfgang Schmidt. Die hieß Kick. Und da haben wir zusammen gejammt. Es gibt ein ganz böses YouTube-Video, wo ich auch diese übliche Klamotte, von der du gerade so wunderbar erzählt hast, anhatte. Und das war bei der TV-Sendung Ohne Filter, ARD.
Super Sendung. Schade, dass es die in der Form nicht mehr gibt. Ja.
Also wer das sucht, der muss einfach suchen. Kick, Wolfgang Schmidt, YouTube. Und dann findet ihr diesen Titel Funky Brother. Und das war Peter Wölpel, genau die Leute. Und da haben wir eben stundenlang so. Und am Schlagzeug übrigens Billy Cobham.
Einer der besten Schlagzeuger der Welt,
kann man sagen. Ja, und für mich natürlich eine wahnsinnige Inspiration, absolut.
Hast du eigentlich da noch Manschetten gehabt manchmal, wenn du mit den Helden sozusagen deiner Jugend plötzlich im Studio gearbeitet hast oder selbst gespielt hast?
Ja klar, also wenn du das erste Mal mit Billy Cobham auf der Bühne stehst, dann hast du schon Schiss. Und dann hast du auch absolut Respekt. Nur das Schöne ist auch, ich kann mich daran erinnern, als ich dann Steve Lukather, Gitarrist von Toto, das erste Mal im Studio hatte, da ist man am Anfang aufgeregt und mir ist da zum Beispiel auch ein echter Lapsus passiert, was mir sonst eigentlich nicht passiert. Damals gab es noch Bandmaschinen. Heute macht man ja alles auf einer Festplatte. Damals hatte ich noch einen riesen Tonband mit und ich habe in ein Solo reingelöscht. Ich habe einen Takt aus einem Gitarrensolo rausgelöscht. Das war mir so peinlich. Und Steve ist da so einfach, dabei merkst du, ich war echt aufgeregt.
Ja.
Und meine Frau ist Zeugin, die war dabei. Und dann hat Steve das einfach, oh well, no problem, we just do it another time, it's gonna be better. Und also so, das finde ich einfach toll. Da wird dann sofort dieser Unterschied, den man hat, sofort runtergeholt. Billy Cobham war original genauso. Oder auch Künstler, Dahlia Lavi, auch leider nicht mehr unter uns, eine der ganz großen Diven der 70er Jahre des deutschen Schlagers, die ich dann nochmal Anfang der 2000er produziert habe. Und da habe ich selbst auch als erfolgreicher Produzent, wenn man sich zum ersten Mal dann trifft, denkt man, ja, ein bisschen so Respekt hat man schon. Aber dann nach zwei und Live-Musik zusammen machen, ist der beste Wellenbrecher. Dann bist du sofort auf einer Sprache und dann hat sie nach einer halben Stunde, wo wir da im Hotel Adlon zusammen Musik gemacht haben mit ihren alten Hits, hat sie mich umarmt und sagte, wir machen ein, die war ja eigentlich Amerikanerin inzwischen, we're gonna do an album together. Also das ist immer, Musik verbindet dann doch auch und lässt diese Manschettenknöpfe, wie du sagst dann, oder die Manschetten dann einfach auch weg.
Ja, bei mir ist ja immer so, wenn ich dann mit Menschen spiele, die mich begleitet haben, also zum Beispiel, ich kann mich erinnern, eine Geschichte, die ist wirklich echt schief gegangen, mit Purple Schulz. Kleine Seen,
Kleine
auch
Seen.
Eine ganz tolle, also eine ganz tolle Nummer irgendwie auch nicht
traumhaft,
so.
Ja.
Kleine Seen.
Genau.
Ja, und wir haben die gespielt in der Live-Sendung und ich habe mich verspielt. Ich war so aufgeregt, weil das war irgendwie, hatte meine Freundin Schluss gemacht und so. Und da habe ich immer über Kleine Seen gehört. Ne? Ich habe auch geheult wie ein Schlosshund damals. Und dann spielst du plötzlich mit dem die Nummer und ich sitze da und die Erinnerungen kommen hoch. Und ich habe danach gesagt, bist du mir so leid. Ich sag, ach, mach doch nichts. Und wenn ich Menschen schon länger kenne, so wie wir uns jetzt auch schon ein paar Jährchen kennen, wenn ich dann Interviews mache, da fühle ich mich vorher auch immer ganz schlecht.
Ehrlich?
Weil ich immer nicht weiß, wie es wird. Ja,
ja, aber
weil das immer dann so, das ist genauso, wenn ich auf der Bühne stehe und irgendwie meine Mutter sitzt im Publikum oder du oder irgendwie
ja, dann
Freunde.
Dann ist man aufgeregt.
Dann bin ich ganz anders.
Nee, was heißt anders? Man ist vor den eigenen Freunden und Verwandten ist man immer natürlich aufgeregter, weil die natürlich in der Regel auch seine besten und wichtigsten Kritiker sind. Das würde ich mal sagen. Ich meine, du bist ja jemand, der jeden Morgen 2-3 Leute interviewt.
Ich stelle mir immer vor, dass meine Mutter nicht zuschaut, was nicht stimmt. Sie ruft dann immer an.
Nee, natürlich, aber in der Regel ist ja, das kann ich total nachempfinden, wenn ich meiner Frau irgendwie eine Platte, wenn ich hier 2 Tage am Stück hier unten sitze und dann spiele ich meiner Frau was vor, dann kommt sie runter und sagt, klingt alles wie hinterm Vorhang. dann weiß ich aber genau, was sie meint. Und dann habe ich mich halt irgendwie ein bisschen verdaddelt. Ja? Aber das ist nun mal, deine Familie ist nun mal und deine Freunde sind deine wichtigsten und besten Kritiker.
Und das bleibt ein Leben lang so. Ich habe das ja oft bei Gästen in irgendwelchen Fernsehshows, dass dann irgendwie Klaus Meyer sagt, ja, jetzt wird meine Mutter wieder anrufen und sagen. oder Haut kam, ich muss aufpassen, meine Mutter ruft an, wegen der Hemd. Das ist echt. Aber so ist es halt. Deine Söhne sind nicht komplett in die musikalische Richtung gegangen. Der eine ist zwar auch ein super Schlagzeuger, Max, aber Paul ist derjenige, der jetzt Musik macht. Max kümmert sich um die Gesundheit der Menschen, ist Arzt geworden. Findest du es ein bisschen schade oder findest du jetzt eigentlich ganz gut die Aufteilung? Kann sich im Alter jemand um dich kümmern und der andere verwaltet das musikalische Erbe?
Ja, erstmal, ich bin ein totaler Hypochonder. Da ist es super, wenn man einen Arzt in der Familie hat. Ich finde das super, dass sie eben nicht beide beruflich Musik machen, weil wir hatten das Thema ja gerade, es immer schwieriger finde für junge Leute von Musik zu leben. Und deswegen, als Max dann sagte, ich will Medizin studieren, da haben meine Frau und ich ja gesagt.
Genau.
Und er macht ja immer noch Musik und viele Mediziner sind ja auch sehr musikalisch interessiert, Musik interessiert. Nee, das ist eine gute Mischung und auch Paul als der Jüngere von beiden, der mit 22 auch schon viele schöne Sachen machen darf. Also
hat er einen Song auf dem Thomas Anders Nummer 1 Album mit Silbereisen?
Hat er gerade, genau. Und also er ist richtig fleißig. Wir machen auch, gestern war er wieder hier, wir haben zusammen komponiert, zusammen mit anderen tollen jungen Musikern hier aus Düsseldorf. Vielleicht ist er so ein bisschen, wenn ich jetzt so der Art Elder Statesman, sage ich mal, so ein bisschen abgehoben, aber wenn ich so ein bisschen der Papa sein kann, auch ein paar Tipps geben kann, das macht mir total Spaß.
Ja. Was würdest du jetzt zum Abschluss als großen Tipp raushauen, um den nächsten Welthit zu landen?
When you're down in trouble and you need someone. Das ist vielleicht, wenn du mich fragst, der zweitwichtigste Song meines Lebens. Das ist ein Lied, wo ich sofort auch ein Bild mit verbinde. Das wünsche ich einfach den Musikern, dass wenn sie was komponieren, dass sie immer was vor Augen haben. Für wen erzähle ich eine Geschichte und was ist das für eine Geschichte? Und daran kann man sich gut orientieren, indem man einfach sagt, guck hier, was da Carole King früher mit You've Got a Friend geschrieben hat. Das hat eine Bedeutung für ever.
Für Generationen, ja. Und zum nächsten Hit ist es A Long and Winding Road, wie der Titel sagen würde.
Stimmt.
Und einer muss unbedingt noch mit auf deine Playlist, nämlich einer meiner Lieblingssongs von dir. Sweet Love, Sandy Reid.
Ah, die habe ich schon vergessen. Stimmt, okay.
Ja, bitte aufschreiben.
Sweet Love.
Nummer 1 in Japan gewesen.
Ja, da war ich total überrascht, weil irgendwie plötzlich kam Geld aufs Konto, von dem ich nichts wusste.
Das ist das Beste für einen Musiker, wenn Geld aufs Konto kommt, von dem du nichts weißt.
Von dem man nichts wusste, genau. Und dann ruft der Manager an und sagt, übrigens, sie war Top 10 in Japan.
Ja, und Nummer 1.
Es war sogar Nummer 1, ja, richtig.
Krass. Ich wünsche dir den nächsten Hit. Wir sehen uns sowieso bei Gelegenheit wieder. Und jetzt packen wir die Songs auf deine Spotify-Playlist. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank, Dieter, für den Besuch hier bei dir im Studio.
War toll, dass du da warst.
Dieter Falk, ich hoffe, du stimmst mir zu, wenn ich sage, wir müssen da irgendwann noch eine zweite Podcast-Folge zusammen machen. Den Link zur Spotify-Playlist dieser Ausgabe packe ich dir in die Shownotes. Da findest du nun auch Dieters ganz persönliche Best-of-Auswahl der Songs, bei denen er mitgemischt hat. Und hör gern auch mal in die anderen Nonstop-Nomsen-Playlists rein. Da gibt es eine Menge Material zu den einzelnen Podcast-Folgen. Wenn dich Geschichten aus Dieters bewegten musikalischen Leben interessieren, empfehle ich dir seine Biografie Backstage, die ich dir gern auch mit in die Shownotes packe. Da gibt es auch die Links zu Luther, dem Pop-Oratorium, zum Singen zu Hause und ein Video von Sandy Reeds Sweet Love, das ich ja sehr liebe. Dieters japanische Nummer 1 findest du dort mit einem schönen Ausschnitt aus dem japanischen Fernsehen. Gibt ja wirklich spannende Karrierewege. Mehr davon findest du auch in meinem Buch Erfolgsmenschen, in dem ich über die ganz unterschiedlichen Karrieren vieler Stars, meine Begegnungen mit ihnen und meinen eigenen Lebensweg schreibe. Während dieses Buchprojekts habe ich für mich eine ganz neue Erfolgsdefinition entwickelt, die mich wirklich entspannter, zufriedener und glücklicher macht. Das war ein richtiges Umdenken, weg von diesem schneller, höher, weiter, was uns oft ungeheuer unter Druck setzt und dann am Ende eben unzufrieden macht. Womit du mir übrigens einen großen Gefallen tust, ist, wenn du diesen Podcast auch mit deiner Community teilst, weil meine Gäste und ich da so viel Herzblut reinstecken und ich es toll fände, wenn die Inhalte und der Spaß, den wir haben, auch bei vielen Menschen draußen ankommt. Da ist es klasse, wenn du bei Apple Podcasts zum Beispiel eine positive Sternebewertung hinterlässt, weil solche Bewertungen natürlich helfen, dass der Podcast dann mehr Sichtbarkeit bekommt und auf den Portalen mehr Menschen angezeigt wird. Da hilfst du mir wirklich sehr. Wenn du Zeit und Lust für ein persönliches Feedback an mich hast, mach das immer gern, vielleicht ja mit einem Post auf Instagram oder Facebook unter den Beiträgen zur Folge. Dir vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.